Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren. Aber
ein Sit-Down anstatt einem Stand-Up-Podcast finde ich eigentlich sehr lustig.
Ja. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal sitzen bleiben.
Ja, wir bleiben sitzen.
Und nochmal gucken, was so in der letzten Fußballwoche passiert ist, Kai.
Also Slow Start heute in genau. Die neue Folge. Wir wollen, bevor wir hier mit euch in Medias Res gehen, uns einmal bedanken für die enorme Resonanz zur Sonderfolge. Wir haben uns ein bisschen die Augen gerieben, als wir reingeguckt haben und gesehen haben, dass ihr so ein großes Interesse an der Prognose zur ersten und zweiten Fußball-Bundesliga in der Saison 25-26 hattet und haben uns gewundert, woran das liegt, haben dann festgestellt, wir haben wenig über Faktisches gesprochen und sehr viel über Meinung und Bauchgefühl.
Ja.
Und da haben wir gedacht, das können wir besonders gut, das schließen wir heute einfach dran an, ne Philipp?
Ja, also so Vorhersagen ähnlich präzise wie das Wetter.
Genau.
Und Kai, das erhöht natürlich auch den Druck auf uns beide, auf unsere beiden Vorhersagen,
oh ja.
Dass wir möglichst weit daneben liegen, damit wir möglichst, möglichst viel dann zu korrigieren und zu erzählen haben.
Ja.
Natürlich Perfekt. Auch herzlichen Dank von meiner Seite. Kai, wir haben natürlich auch zu zweit eine Menge Spaß.
Das ist richtig. Das
aber war auch es ist natürlich um einiges besser und noch viel geiler. Wenn ihr uns auch zuhört und wenn wir dann sehen, dass der Blödsinn, den wir hier erzählen, dann doch auf euren Anklang stößt.
Ja, dass ihr euch den tatsächlich auch mit anhört. Und wir fangen an mit unserer regionalen Kategorie wieder, ne?
Sehr gerne, Kai. Mhm. Denn ich war ja letztes Wochenende, war ich ja ziemlich sauer.
Ja.
Weil unsere Roten gegen Energie Cottbus aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Und ich habe mir gerade noch mal unsere alte Folge reingezogen und ja. Da sagtest du, was ist denn, wenn wir jetzt das nächste Spiel auch verlieren?
Ja.
So, ist dann schon Panikknopf oder ist dann System Titz schon in der Frage? Hm. Und Kai, das Schöne ist ja, dass wir meistens daneben liegen. das heißt, wir haben das letzte Spiel vorgestern
ja.
gegen den 1. FC Magdeburg. Ich sag mal furios oder in einem sehr furiosen Spiel gewonnen. Und das Spiel stand ja unter dem Vorzeichen, dass unser Trainer Christian Titz relativ früh auf seinen alten Arbeitgeber gestoßen ist.
Mhm.
Bei dem er, glaube ich, was hat der Reporter gesagt? Ich glaube, 5 Jahre trainiert hat.
Mhm. Das kommt hin.
Also irgendwie auch Aufstieg von der dritten in von die zweite. Von der dritten
in die zweite Fußball-Bundesliga.
Da ne, und dann, ich sag mal, doch, man kann schon sagen, fast Aufstieg. Ne? Platz 5 in ja. der letzten abgelaufenen zweiten Bundesliga. Ich glaube, richtig akut wurde es nicht.
Magdeburg war in den letzten 10, 15 Jahren nie so stark wie unter Titz. Ja.
So, ne, und darum haben sie natürlich Christian Titz eine Menge zu verdanken. Und Christian Titz natürlich jetzt bei einem Aufstiegsteam.
Ja.
Gar keine Frage. Und deswegen, ich will mal sagen, doppelt brisant, aber ansonsten war es eigentlich ein geiler Fußballnachmittag. Wären wir beide nicht dienstlich verhindert gewesen, wären wir da auch im Stadion gewesen. Aber,
definitiv, also zu dem Spiel definitiv. Magdeburg ist immer ein Highlight. Wir waren ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder da.
Ja.
Aber so ein Fußballspiel hat sich da auch auf sich warten lassen in den letzten Jahren.
Ja, also es war genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, der Knoten ist irgendwie geplatzt.
Mhm.
Das ist nach dem dritten Ligaspiel ja, vielleicht noch zu früh. Aber ich finde es schon, allein die Konstanz nach drei Spieltagen.
Ja.
Also es ist ja alles glatt gelaufen.
Mhm.
Ne? Also es ist ja, wir haben keine Baustelle im Team, wo du sagst, ja, okay, unser Rechtsverteidiger klappt nicht oder der Pass in die Spitze klappt nicht oder der Torwart ist unsicher oder die Fünferkette ist noch nicht eingespielt. Also es ist ja nichts, wo ich jetzt meinen Finger in die Wunde legen kann. Gut, vielleicht liegt das an meiner mangelhaften taktischen Wissen. Aber jetzt augenscheinlich für so Amateurfans wie uns beide,
ja.
Muss ich ehrlich sagen, also ich tue mich schwer mit Kritik.
Löbt, ja, das habe ich auch das Gefühl. Gut, gegen Cottbus muss man halt immer noch im Hinterkopf behalten. war eben die Niederlage. Jetzt schreibt natürlich die Presse dritter Sieg im dritten Spiel. Klammer auf, in der zweiten Fußball-Bundesliga, Klammer zu. Mhm. Insofern schon. Also das scheint zu funktionieren. Die Spieler scheinen auch zu harmonieren. Es gibt den einen oder anderen Spieler, der noch ein bisschen ankommen muss.
Mhm.
Der noch aber wir sind am Anfang der Saison, zur vollen Leistungsfähigkeit, glaube ich, auch das ein oder andere Spiel noch braucht. Ein Spieler, der mir besonders auffällt, ist Matsuda. Sind die Außen.
Ja.
Imo Okon, der gesetzt ist. Matsuda, der gesetzt ist.
Ja.
Das sind zwei Spieler, die das Spiel nicht nur durch Tore jetzt gegen Magdeburg beeinflussen, sondern auch durch die Laufstärke, Spielstärke beeinflussen. Das sind so zwei, die, wo ich sage, die sind richtig gut angekommen. Wo ich mir beispielsweise noch gewünscht hätte, dass die Person ankommt, die aber definitiv jetzt nur noch an einem anderen Bahnhof in Nordrhein-Westfalen ankommt, ist Marius Wöhl. Da hatte ich es mir gewünscht, dass er tatsächlich bei 96 auch Fuß fasst, weil der einfach eine geisteskranke Saison bei Bielefeld in der letzten Saison gespielt hat.
Genau, war da ja auch der Pokalheld sozusagen.
Definitiv, einer der absoluten Leistungsträger auf Leihbasis. Ist jetzt nach an die DSC Arminia Bielefeld gewechselt. Für eine wesentlich bessere Summe, als der wahrscheinlich vorher gewechselt wäre. Insofern
mit Sicherheit.
Wirtschaftlich in Ordnung. Sportlich bin ich gespannt, ob das jetzt ein One-Hit-Wonder bei der Saison war oder ob er sich bei Bielefeld durchsetzen kann. Ich wünsche es ihm. Aber zurück zu Spielern, die bei 96 tatsächlich noch spielen. Einer, wo ich sage, auch erwartet von, der bisher noch nicht so zuschlägt, ist Mustafa Bundu. Dafür, weil er am Ende des Tages an Toren gemessen wird.
Ja, war ein bisschen unglücklich mit dem Landtreffer, ne? Also,
ja, kann man auch machen.
Ne? Und wo du gerade bei Eingewöhnungsphase bist, ich glaube, Wanis Taibi eingewechselt,
ja,
hat auch noch nicht so Fuß gefasst. Gut, das ist vielleicht eine neue Sprache, neues Land. Alles ja. Cool, da müssen wir mal, glaube ich, in der Winterpause gucken. Da können wir ja mal ein Rating oder ein Ranking für die neuen
Wasserstand,
ne? Ja, für die Neuzugänge machen. Von daher alles noch gar kein Problem mit Taibi. Kommt, glaube ich, rein nach der Pause.
Ja.
Und legt den da schön quer für Mustafa Bundu, der dann, ja, was sind das, 7 Meter, das Ding so. Aber man muss auch sagen, ist auch eine eklige Höhe, ne? Also
ja, die Höhe.
Jeder, der Fußball spielt, weiß, dass so ein hüfthoher Ball, ne? Oder so Bauchnabel hoch, ne? Nimmst du den jetzt irgendwie mit einem tiefen Kopfball oder machst du einen Seitfallzieher? Also total unglückliche Höhe, wie er da vor ihm aufspringt. Genau, drückt das Ding trotzdem nur an die Latte.
Das ist auch eine Kunst, ne? Also gut, obwohl von unten dagegen hauen, das gegen die Latte hauen, ist dann machbar, ja. Ja.
Ne,
kriegt er das Bein nicht hoch genug, muss er nochmal ein bisschen Stretching machen vor dem Spiel.
Genau. Ne, aber die, wie gesagt, also Taibi und Bundu, aber auch die noch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Minuten brauchen. Aber auch das, also ich meine, er trifft halt die Latte, somit quasi das Tor getroffen, da fehlen halt dann nur 10 Zentimeter, wobei für die Statistik ist es kein Torschuss, weil der nicht reingegangen wäre. Aber das ist nur eine Randnotiz. Nein, aber was ich damit sagen will, also die Offensivbewegung, sie klappt ja.
Ja,
so, und das daher, ist richtig. Und daher sage ich, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die beiden besser harmonieren beziehungsweise besser drin sind im Spiel. Und von daher, glaube ich, können wir da noch eine Menge erwarten.
Was mich wundert, auch in der Retrospektive auf das Spiel jetzt, die Verteidigung, also die Defensive nach dem Weggang von Halstenberg, von Neumann, von Kunze im defensiven Mittelfeld. Also einige Spieler aus der Defensive entflohen bei 96. Hat man ja ein bisschen die Furcht gehabt, dass jetzt die Defensive zusammenbricht. Und man da schwach aufgestellt ist. Das ist mitnichten der Fall. Magdeburg ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft, hat in der letzten Saison einige Tore auch geschossen. Mag am Trainer gelegen haben und seinem Spielsystem, mag an den Spielern gelegen haben, wobei Magdeburg jetzt wenig Fluktuation hatte mit den Spielern, die sie haben. Aber da hat entweder Christian Titz die Mannschaft gut eingestellt oder die Verteidigung hat da enorm gute Arbeit gemacht. Das ist mir zumindest aufgefallen, dass wir nicht nur offensiv eine Stärke haben, sondern auch mit den Spielern, die dort hinten drin stehen, defensiv eine absolute, ja, absolut wettbewerbsfähig sind.
Ja, total. Also da habe ich hier auf meinem Spickzettel auch mit 28 Fragezeichen und schön fett markiert die Textstelle. Wir haben den Elfmeter kassiert gegen Magdeburg. Und es ist unser erstes Gegentor in 3 Spielen. Mhm. So, und ein Elfmeter, der zugegebenermaßen sehr unglücklich war. Ich persönlich hätte den gegeben. Ich sage, das ist ein Elfmeter. Ja. Ich mache da Okon keinen Vorwurf. Ne? Der ist halt, steht halt 4 Meter vor dem Flankengeber. Wird halt unglücklich angeschossen. Gut, hat die Hand halt vom Körper weggestreckt. Somit ist es ein okayer Elfmeter, gar keine Frage. Was ich damit aber sagen will, Kai, ist, wir haben durch einen unglücklichen Elfmeter unser erstes Gegentor kassiert. Das heißt, aus dem Spiel immer noch unbezwungen.
Ja.
Ne? Und das nach den ersten 3 Spielen in einer super spielstarken zweiten Bundesliga ist natürlich ein Brett.
Ja.
Ne? Und ich will da exemplarisch mal die eine Szene rausnehmen. Bundu schießt gegen die Latte. Mhm. Ne? 96 schön aufgerückt, um Druck zu machen. Genau, der Ball geht gegen die Latte, prallt zurück zu einem Magdeburger und die natürlich in einer direkten Umschaltbewegung. Ich glaube, es war erst 2-3, aber dann, also 3 96er Verteidiger und 2 Magdeburger, die da nach vorne sprinteten. Und dann ist aber der Defensivverbund war so stabil, dass als Magdeburg dann am 16er stand, war es 6-2. Also die 6-96er gegen dann die beiden Magdeburger so schnell in der Rückwärtsbewegung, ja. Dass dann dem Magdeburger Stürmer nichts anderes übrig blieb, als den Schuss vom 16er zu suchen, weil er gesehen hat, der Weg zum Tor ist dicht, ne, trifft dann natürlich den Pfosten, hätte natürlich reingehen können, ist aber nicht so. Ne?
Ja.
Und von daher kann man da sagen, dass unsere Defensive super organisiert ist und super auch, am Hasseln ist, um auf Teufel komm raus dieses Gegentor zu verhindern. Und von daher muss ich sagen, also nach 3 Spielen ohne Gegentor aus dem Spiel, ja, es spricht für sie selber.
Es bleibt gar nicht so viel übrig zu meckern, ne? Also bei 96, zumindest gerade in der zweiten Bundesliga, scheint es zu laufen.
Ja, wir sind anders gewohnt aus der Saison davor, ne?
Ja, also, das stimmt, da hatte man eher dann die nicht Hasskappe, aber den Ärger im Bauch nach so Spielen, wo man sich fragte, was machen sie? Ich glaube, das hängt aber auch eng damit zusammen und jetzt kommen wir ins Gefühlige, dass die Tore tatsächlich auch fallen.
Ja.
Geht das Spiel nicht 3-1 aus, sondern spielen die ein knappes 2-1, also gewinnen trotzdem,
ja.
Ist das ein anderes Gefühl. Beispielsweise ganz andere Situation, gleiches Ergebnis, geht Magdeburg in dieser ersten Aktion.
Stimmt.
In Führung.
Ja. Wird's ein anderes Spiel.
Liegt 96 hinten. So, und dann musst du die 3 Tore gegen einen starken, aufspielenden Gegner, der dann tatsächlich auch das Vertrauen hat, auswärts ein Tor geschossen zu haben gegen 96, musst du das jetzt auch erstmal runterspielen und dann auch dagegen laufen. Also ich glaube, die Tore und auch das Kellmann, das 3-1 macht zum Schluss, ist tatsächlich etwas, was diese Stimmung auch ein Stück weit hochhält. Das, was Leitl oder Breitenreiter nicht geschafft haben in der vorherigen Saison, diese Menge an Toren zu schießen, schafft Titz mit seinem Fußball gut. Ich bin noch skeptisch, nicht weil die Ergebnisse nicht stimmen, sondern weil manche Sachen zu schön sind, um wahr zu sein. Und
ja.
Wann kommt das erste Spiel, wo wir tatsächlich auf einen Gegner treffen, der stärker ist? Magdeburg selber, muss man auch dazu sagen, in den letzten Jahren keine Mannschaft gewesen, wo 96 häufig hoch verloren hat. Also eher Spieler, ich erinnere mich an die Stadionbesuche, das waren eher Siege, als dass das Niederlagen waren gegen Magdeburg. Da gab es andere, die einen dann ja direkt bezwingen. Und Magdeburg war aber keine dieser Mannschaften. Insofern, wir haben jetzt schon eine Mannschaft besiegt in dieser Saison, wo wir in der Regel immer eine Klatsche bekommen haben, das war Düsseldorf.
Genau.
Und Magdeburg eher immer noch mal gewonnen gegen Magdeburg. Aber spätestens, das wird sich in der nächsten Woche zeigen, ob wir als 96 tatsächlich auch gegen Absteigermannschaften gewinnen können. Da geht's nach Kiel.
Sehr schön.
Am Samstag, entsprechend auch für euch der Hinweis, vielleicht geht die Reise von Christian Titz und der ausgewechselten Mannschaft bei 96 so erfolgreich weiter. Aber möglicherweise ist das auch der erste Dämpfer. Also da gucke ich ziemlich genau hin nächsten Samstag, genauer als diesen Samstag möglich war. Und bin gespannt, ob Christian Titz seinen Fußball weiterspielen kann. Oder ja, ob es dann doch weniger erfolgreich wird.
Ja, dann will ich auch noch mal kurz ins Gefühlige gehen. Und zwar, genau, zu Benjamin Kellmann. 90. plus 3, glaube ich. Also auf jeden Fall weit in der Nachspielzeit.
Ja.
Wir führen da 2-1. Und für mich, ich finde das ja geil, wenn du bis zur letzten Minute deinen Fußball runterspielst, offensiv spielst. Also
ja.
Christian Titz steht für Offensivfußball. Und von daher finde ich das nur richtig, wenn du auch, ich meine, das Spiel war gewonnen. Ne? Das ist
ja, ja.
Also die 80., 85. War das Spiel dann durch. Dass du aber trotzdem noch Vollgas bis zum Abpfiff gehst und dann eben dieses 3-1 machst. Und ich will jetzt den anderen Coaches nicht zu nahe treten, aber unter Leitl und Breitenreiter hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man da in der 90. plus 3 noch aus war, noch ein Tor zu machen.
Und das hat dann ja auch die Statistik zum Schluss gezeigt. Wir haben uns angeguckt, wie häufig man unter Breitenreiter unentschieden gespielt hat, ist, glaube ich, unerreicht. Ja. Ist aber genau der Punkt, ne? Also genau. Spiele ich 2-1 und Magdeburg hat noch den Lucky Punch, macht das gleiche Ding auf der anderen Seite der 93.
So ist es nämlich.
Geht das Ding eben unentschieden aus, dir fehlen 2 Punkte und du stehst nicht für den einen Spieltag auf Tabellenplatz 1. Also das gehört ja auch so weit dazu. Und das Schöne ist, wir nehmen an einem Montag auf, Hannover ungeschlagen, weiterhin auf Platz 1.
So.
Darmstadt mit 7 Punkten, KSC mit 7 Punkten, Arminia Bielefeld, spannend, Aufsteiger aus der dritten Liga mit 6 Punkten auf dem vierten.
Haben wir aber vorher gesagt, das muss ich dazu sagen.
Das ist richtig, das haben wir tatsächlich vorher gesagt. Insofern auch der Tipp fittet, was deine Nürnberger auf dem 18. machen, verstehe ich noch nicht.
Die kommen noch kein.
Achso, das ist eine Spätgeburt.
Okay. Ja, sicher.
96 brauchst du dich zumindest nicht verstecken. 1 Gegentor, 6 Tore. Die letzten 3 Spiele ungeschlagen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht.
Ja, kann man sich natürlich noch nichts von kaufen nach 3 Spieltagen
Überhaupt
auf Platz
nicht.
1. Ich will nicht sagen, dass es schon aussagekräftig ist.
Spitzenreiter.
So, genau. Hauptsache die Bild-Zeitung hier in Hannover druckt das Wort
Aufstieg
nicht, darf. Also das,
wenn das passiert, dann
ist... Ich wollte sagen, wir müssen mal bei der Bild-Zeitung anrufen, dass sie das Wort nicht drucken dürfen.
Genau.
Nein, aber ich sage mal, der erste Trend ist langsam erkennbar.
Ja.
Denn warum sollte die Performance im nächsten Spiel anders sein?
Ja.
Ne, das sehe ich noch nicht. Also gibt erstmal keine Gründe. Der einzige Grund ist natürlich der Gegner.
Genau.
Ne, also ich sage, wir werden genauso spielen wie die ersten 3 Spiele, denn warum nicht? Wir sind
klar.
Ja die Besten.
Ja.
Jetzt, es gibt so ein altes Sprichwort aus den Römertagen, keine Strategie überlebt den ersten Feindkontakt.
Ja, gut, okay.
Ne, das heißt, am Ende wird es eben drauf ankommen, was die Kieler uns vor die Füße setzen. Und von daher bin ich da mal gespannt, aber warum sollen wir die Kieler nicht genauso schlagen?
Eben.
Denn die 90, wie gesagt, ne, ich sag's wieder, die 90 Minuten müssen gespielt werden. Und die Kieler sind ordentlich ausgeblutet nach ihrem Abstieg. Von daher wird es, glaube ich, noch, wird das ein heißes Duell. Und ich glaube, das wird ein richtig attraktives Fußballspiel.
Da bin ich gespannt drauf.
So, kommen wir von einem hoffentlich heißen Spiel in Kiel zur Champions League. Denn das wird qualitativ ähnlich werden.
Ja, definitiv.
Nächste Woche sind die Auslosungen für die Champions League und die anderen beiden, also die Euroleague und die Conference League. Bis dahin sind die ganzen Quali-Phasen abgeschlossen. Wir können also noch überhaupt gar nichts dazu sagen.
Klasse, das ist ja gut, dass wir da überhaupt nichts zu erzählen haben. Immer wenn du Champions League sagst, dann kommt bei mir direkt dieser Song in den Kopf.
Die Besten!
Genau.
So,
wir sparen euch den Rest.
Ja, bitte.
Weil mein Französisch ist so schlecht auch.
Ja.
Das fällt mir dann schwer. Ja, genau. Wir können überhaupt dazu gar nichts sagen. Warum reden wir darüber?
Ich könnte natürlich jetzt schon mal sagen, wir haben ein bisschen mit der UEFA geschnackt und die haben uns schon gesagt, wie die Auslosung ausgeht.
Die haben uns die Bälle schon mal zugespielt.
Aber nein. Wir wollen mal gucken auf die UEFA Youth League, also die UEFA Jugendliga. Mhm. Also sozusagen die A-Junioren Champions League. Denn seit der Saison 2013-2014 gibt es da ein fast deckungsgleiches Turnier für die Nachwuchsmannschaften. Also die UEFA da durchaus bestrebt, dem Nachwuchs auch schon früh internationale Erfahrungen zukommen zu lassen. Ist mit Sicherheit eine gute Idee, wenn wir ja auch sehen, dass die Nachwuchsspieler auch einfach immer früher schon bereit sind und immer früher in die Profikader vorstoßen. Mhm. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass sie schon sehr früh an diese, ich sag mal, Reisestress, international spielen, andere Länder, andere Sprachen, andere Kulturen und schon, ich sag mal, mit 17, 18 eben an dieses Profitum nicht nur körperlich, sondern eben auch so mit allem, was dazugehört, schon rangeführt werden. Und wie gesagt, seit 2013 gibt es die UEFA Youth League und wir wollen uns das ganze Ding einfach mal angucken.
Genau, und mal vielleicht auch schauen, hat so eine Youth League oder die UEFA Youth League lässt das einen Rückschluss auf tatsächliche spätere Erfolge der Herren zu, also der ersten Herren. Und wollen da mal ganz, ganz anfangen. Wie gesagt, du hast gesagt, 13, 14 hat das Ganze angefangen. Bis zu 91 Mannschaften tummeln sich da drin. Wie funktioniert das System dahinter?
Ja, also es ist relativ kompliziert, aber komplex ist es allemal. Also wir haben ja in der kommenden Saison haben wir zum zweiten Mal diese Liga-Phase in der Männer-Champions League. Und ja. Die Youth League hat sich jetzt daran angekoppelt. Das heißt, die haben auch eine 36-Mann-Mannschaften-Liga-Phase. Und zwar ist es da so, dass es ist deckungsgleich, dass das Jugendteam des Herrenteams automatisch in der Gruppenphase der Youth League ist. Also alle Männerteams, die in der Champions League spielen, deren A-Junioren spielen deckungsgleich in der Liga-Phase.
Also eigentlich eine kleine Champions League, also deckungsgleich identisch.
Genau, jetzt dachte sich die UEFA aber, Moment, wir bewegen uns im Jugendbereich, also ist Geld scheffeln noch nicht ganz so wichtig. Das heißt, man kann da auch ein sportlich faires Turnier draus machen, behaupte ich jetzt einfach mal, dass es ja so war. Und deswegen gibt es nämlich noch einen zweiten Modus in der Youth League. Und zwar ist es so, die UEFA hat 50 Verbände. Mhm. Ne, also die meisten kennen wir ja, aber ich sag mal, jedes europäische Land in der UEFA hat eben einen eigenen Verband.
Ja.
Und da ist es so, dass die Jugendmeister dieser 50 Verbände automatisch an diesem zweiten Modus der Youth League teilnehmen. Also hast du dann am Ende einmal diese Gruppenphase der Champions League Teams und dann hast du einen 50er Turnierbaum sozusagen, wo dann die erst spielen die niedrig gerankten gegeneinander.
Ja.
Und danach kommen dann die höher gerankten dazu. Und am Ende ist es so, dass 10 Mannschaften übrig bleiben aus dieser Meisterrunde sozusagen. Die treffen sich dann mit den 22 besten Mannschaften aus der Champions League Gruppenphase, sodass du dann im schönen Turniermodus 32 Teams hast, die dann am Ende gegeneinander spielen.
Ja, okay. Heißt, wir sind ziemlich nah an dem offiziellen Champions League-Wettbewerb
ja.
Im Modus. Wird sich auch orientiert. Auch da gab es also diese Umstellung von Gruppenphasen zu dem Ligasystem
ja.
Am Ende. Und entsprechend ist es jetzt auch nicht so überraschend, wer dann da alles mitzockt, weil es halt die 1:1-Kopie der Champions League ist. Wir haben uns aber auch mal angeguckt, wer so in den letzten Jahren tatsächlich erfolgreich war und
ja.
Damit die Frage verbinden, sind da Spieler bei, wo man sagt, wow, die haben damals schon in der UEFA Youth League alles abgeräumt und jetzt in der Champions League machen die Bambule? Oder merkt man, weil wir reden, ach, du hast es gerade gesagt, das sind U19 Jugendliche im Zweifel.
Genau, also in Deutschland heißt das immer A-Jugend, ne? Das ist, genau. Wenn du 17 und 18 bist.
Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum spielt Lamine Yamal nicht in der European Youth League? Er könnte das noch, er
ja.
Wäre alterstechnisch wäre es in Ordnung. Warum macht er das nicht? Und da dann halt auch die Frage, ist das eher eine Liga für Jungs, die es vielleicht in dem Alter noch nicht geschafft haben?
Achso, du meinst, okay, die Future Stars sozusagen machen den Sprung direkt in den Profikader? Und dann
warum sollte ich als Future Star gegen AZ Alkmaar A-Jugend spielen, wenn ich gegen AZ Alkmaar in der
ja.
Champions League Gruppenphase spielen könnte? Aber
ja.
Das lass uns gerne später besprechen.
Ja.
Erstmal würde ich gerne wissen, wer gewinnt das Ding und sind da tatsächlich auch Namen bei, die ich heute kenne?
Lass uns mit den Mannschaften mal anfangen.
Ja.
Also es ist sicherlich keine Überraschung. Ne? Also auch für euch da draußen, wenn ihr euch jetzt eine Überraschung erwartet, muss ich euch schon mal jetzt enttäuschen. Ihr wisst natürlich alle, dass zum Beispiel der FC Barcelona eine überragende Jugendmannschaft hat. Ne? Ja. La Masia, also der Steinbruch, liebevoll genannt, die Nachwuchsakademie vom FC Barcelona, produziert natürlich einen Messi und Jamal nach dem anderen.
Ein Stein nach dem anderen.
Und von daher, gut, es sind eher Edelsteine beim FC Barcelona.
Ich glaube auch, ja.
Aber es ist natürlich keine Überraschung, dass der FC Barcelona in diesen, was sind das jetzt, 11 Jahre, wenn ich richtig rechne, dreimal gewonnen hat.
Ja, auf jeden
also
Fall
das Rekordsieger. Ist dann keine Überraschung.
Genau, Rekordsieger der ganzen Veranstaltung ist der FC Barcelona, aber, und das ist auch interessant zu sehen, der ein oder andere Teamname, den man jetzt so auf einer Champions League, in so einem Champions League-Sieg jetzt nicht erwarten würde. Mhm. Gut, einen FC Chelsea im Jahr 14, 15, 16 gewonnen, also zweimal der FC Chelsea. Und da kommt schon der erste Name, wo ich jetzt sagen würde, ist jetzt vielleicht nicht der erste, den ich da erwarte.
Genau.
Mit einem schönen Verein wie FC Red Bull Salzburg.
So ist es.
Und da muss man jetzt mal kurz drüber nachdenken, wie kommen die tatsächlich dazu, Champions League zu gewinnen. Also, ne, eine Union Champions League.
Ja, klar.
Aber auch da die Frage, muss dann ja auch eine vernünftige Nachwuchsarbeit gewesen sein, die da läuft? Beziehungsweise, war das eine Nachwuchsarbeit oder ist es eher, ich ziehe ja gute Spieler aus der ersten Mannschaft dann in die zweite, um es im Zweifel mal zu gewinnen? Weiß man immer nicht.
Ne? Ja, also so läuft es nicht.
Nee.
Ne, also das ist aus, also klar, theoretisch natürlich möglich, wenn du Profis hast in einer Herrenmannschaft, die noch 18 oder unter 18 sind, ginge das natürlich. Macht aber keiner. Weil wenn du halt diese Spieler in deinem Kader hast, dann sind die so gut oder gut genug, dann lässt du den im Herrenbereich spielen. Ne? Du sagtest ja. Lamine Yamal. Also Barca, die wären noch blöd, wenn die Lamine Yamal in komplett die Youth League schicken, damit ihr Nachwuchsteam die Youth League gewinnt, wenn sie mit Lamine Yamal im Herren-Champions League-Halbfinale stehen.
Ja.
Ne? Also ja. Das passiert nicht.
Nee, das glaube ich auch. Dafür ist die Leistungsdichte auch in diesem Youth League-Bereich noch zu hoch.
Na, aber umso höher ist natürlich dann der Sieg von Salzburg zu hängen.
Richtig.
Weil schon lange die Strategie von Red Bull Salzburg, sich junge Talente in Europa zusammenzusuchen, eben in den Jugenden schon.
Ja.
Ne, also so links und rechts zu gucken, wo können wir uns einen Future Star holen, den wir nicht teuer kaufen müssen, weil sie auch das Geld einfach nicht haben in der österreichischen Liga. Und von daher muss man sagen, Red Bull Salzburg immer gut dabei. Also wenn man sich mal die Turnierverläufe anguckt, der Youth League, also Salzburg spielt da immer eine Rolle.
Das stimmt, jetzt auch im Jahr 25 wieder im Halbfinale gewesen, im Jahr 22 im Finale gewesen. Also auf jeden Fall immer ein Aspirant um den Titel zum Schluss, ne?
Genau. Und vielleicht, weil du das Jahr angesprochen hast, wo Salzburg 2017 die Youth League gewonnen hat, da haben so Spieler gespielt wie Ruben Dias.
Ah.
Ne? Okay. Benfica und dann für was weiß ich, 60, 70 Millionen zu Man City.
Mhm.
Dann Joao Felix, das 125 Millionen Talent von Benfica, sagt euch bestimmt auch was.
Yeah.
Die beiden haben halt bei Benfica gezockt, ne? Als Benfica da, glaube ich, Halbfinale oder so, oder vielleicht sogar im Finale dabei. Ja, die war im Finale. Salzburg, Salzburg hat Benfica im Finale geschlagen.
Ja.
Und Ruben Dias und Joao Felix auf Seiten von Benfica und auf Seiten von Red Bull Salzburg, Amadou Haidara, der auch in der Bundesliga gespielt hat, und Patson Daka, der da die Tore für Salzburg gemacht hat, ne? Auch jetzt in der Bundesliga unterwegs.
Mhm.
Oder vielleicht ist er auch gewechselt, aber beides Bundesliga-Namen da bei Red Bull Salzburg.
Red Bull Salzburg, ja. Eine weitere Mannschaft, wo ich es nicht erwartet hätte, Benfica Lissabon hier ausklammere, 21-22, Turnier 20-21 nicht stattgefunden, dass Real Madrid, der FC Porto und Barcelona auch was gewinnen, das wundert mich jetzt nicht. Aber die zweite von drei Mannschaften, wo es mich wundert, war der AZ Alkmaar.
Ja.
AZ Alkmaar aus der holländischen Liga. Wie ist es dazu gekommen und welche Namen stehen da bei dir dran?
Ja, da habe ich nur tatsächlich einen bekannten Namen daneben stehen, den die HSV-Fans, über die sich die HSV-Fans demnächst, glaube ich, freuen dürfen. Also der AZ Alkmaar anscheinend oder offensichtlich
ja.
mit einer extrem guten Nachwuchsarbeit. Mir persönlich ist jetzt auf den ersten Blick erstmal kein bekannter Spieler aufgefallen, der den Sprung jetzt, ich sag mal, in die Top-Ligen Europas geschafft hat. Aber das kann natürlich an meinem Unwissen über den Nachwuchsfußball liegen. Haben im Finale gegen Hajduk Split gespielt. Und das ist auch schon ein Zeichen, dass über die Youth League, über diesen Meistermodus auch Teams dran teilnehmen, deren Herrenmannschaften eben international nicht so vertreten sind.
Ja.
Und das zeigt eben der Modus. Hajduk Split auch immer in den anderen Jahren vorne mit dabei. Und ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Der Name ist Luka Vuškovic.
Ah, ja.
Ich glaube, derzeit bei Tottenham unterwegs. Und der HSV baggert schon ein bisschen länger, glaube ich, an dem Transfer. Der soll wohl 12 Millionen wert sein. Der Innenverteidiger von Hajduk Split, der da eine tragende Rolle gespielt hat.
Mhm. Mario Vuškovic, ne?
Ich glaube Luka.
Luka Vuškovic.
Luka Vuškovic.
Okay.
Der hat einen Bruder. Ich glaube, der HSV Vuškovic, der ist, glaube ich, irgendwie Doping gesperrt oder so. Da gab es auf jeden Fall, glaube ich, juristischen Ärger in der letzten Saison.
Ah, ja, Luka Vuškovic.
Und,
ja.
Der Bruder soll jetzt, glaube ich, geholt werden.
Ja, ja, ja. Da hast du recht. Luka Vuškovic, das ist immer so, wenn die Kroaten dann noch den anderen Bruder haben, dann ist der Nachname bestimmt entscheidend. Okay, total spannend. Also
ja.
Hajduk Split, auch eine Mannschaft, die ich jetzt eher selten im Champions League Finale der ersten Herren sehe.
Ja.
Insofern total interessant. Wir haben dann noch als dritten einen Verein drauf, der so ziemlich nie in der Champions League irgendwas reißt.
Ja.
Hart gesagt.
Ja.
Da spielen dann mal irgendwie so ganz interessante Charaktere bei dem Verein. Aber ja, das ist eher so Vorrundengegner FC Bayern.
Genau.
Olympiakos Piräus, die tatsächlich auch mal was gewonnen haben in diesem Format. Einen Titel geholt. Aber ja, weiß ich nicht, ob da überhaupt eine Ausgliederung ist, wo du sagst, eine Person, wo wir uns heute noch drüber unterhalten.
Ja, habe ich mir auch angeguckt. Jetzt bewegen wir uns natürlich in der Region. Das war 2024, hat Piräus gewonnen.
Ja.
Das war im Sommer letzten Jahres.
Mhm. Noch nicht so ewig her.
So, das heißt, die sind halt alle 18 oder 19.
Mhm.
Das heißt, wir müssen vielleicht noch ein oder zwei Jahre warten.
Okay, fair point.
Bis die dann tatsächlich den Durchbruch schaffen.
Ja.
Denn wir dürfen nicht vergessen, das ist A-Jugend, ne? Also die sind 17 oder 18.
Mhm.
Nichtsdestotrotz habe ich natürlich trotzdem einen Namen für euch. Spielt beim FC Porto, weil ich glaube, Piräus hat den FC Porto, glaube ich, im Finale geschlagen.
Ja.
2024. Rodrigo Mora.
Das ist
der kleine Knabe, geschätzt 1,40 groß nur. Mit einem Zauberfuß im zentralen Mittelfeld. Kann auch, glaube ich, linker Flügel ein bisschen spielen.
Ah.
Der dürfte 18 ist der, glaube ich. Vielleicht ist er auch schon 19. Hat auf jeden Fall die portugiesische Liga ein bisschen durcheinander gewirbelt und steht bei dem einen oder anderen Top-Club auf der Liste. Und da reden wir auch schon über 80 Millionen aufwärts.
Ja, und wir reden auch nicht nur über Top-Clubs, wir reden auch über Al-Ittihad.
Ja, klar.
Also auch die Saudis haben da großes Interesse an dem 18-jährigen Rodrigo Mora.
Ja, das sind die mit den großen Girokonten.
Das ist so. Insofern auch total spannend zu sehen. Und der hat bei Olympiakos gespielt zu der Saison.
Nee, bei Porto.
Bei Porto selber,
aber
ja.
Aber Porto hat dann im, also das ist der Name, der jetzt so aus dem Finale 2024 herausgestochen ist, der definitiv ein späterer Star wird.
Mhm.
Und genau, ich gehe ja nochmal einen weiter. Jetzt 2025 hat der FC Barcelona wieder gewonnen.
Richtig.
Und da ist der Name Andrés Cuenca, so sage ich jetzt erstmal, der einzige, den man so kennt, der es in den Profikader von Hansi Flick geschafft hat, als Innenverteidiger. Dürfte Innenverteidiger 4 oder 5 sein.
Ja.
Ne? Also die Kadertiefe ist da doch so groß.
Ja, das ist irre, ne?
Dass der den
und
Sprung geschafft
zum Vergleich,
hat.
Wir reden hier marktwerttechnisch, der Kollege ist 18, über 200.000 Euro und nicht über 200 Millionen.
Genau, weil er eben noch nicht die Chance hatte, sich im Profikader zu beweisen. Ich will euch auch nicht jetzt einfach nerven und euch ein paar Namen um die Ohren fetzen. Mach's natürlich trotzdem, weil ich sie aufgeschrieben habe. Nee, ich will euch mal ein paar Namen nennen, damit wir so ein bisschen reden oder wissen, worüber wir hier reden. Ne? Also wir haben ja jetzt über die U21-Europameisterschaft gesprochen, dass uns ein gewisser James McAtee schwindelig gespielt hat im Finale. Der stand 2022 im Finale der Youth League mit City, als sie gegen Benfica Lissabon verloren haben. Mhm. Ne? Dazu kommt dann ein Jamie Bynoe-Gittens von Dortmund. Mhm. Der hat für Dortmund in dem Turnier gespielt.
Okay.
Und ein gewisser Antonio Silva. Das ist der Innenverteidiger von Benfica, der entweder dieses oder nächstes Jahr wahrscheinlich auch für 80 Millionen Benfica verlassen wird, der dafür Benfica im Finale gesprochen hat. Ne? Also man sieht schon, da sind richtig dicke Kaliber dabei. Und wenn ich jetzt mal Richtung Bayern gucke, die gerne einen gewissen Rayon Cherki verpflichtet hätten, der hat für Lyon 2020 in der Youth League gespielt, als Real Madrid gewonnen hat. Dann ein gewisser Gonzalo Ramos, der jetzt bei PSG spielt.
Ja.
Hat in der Saison, war in der Saison dabei. Und der größte Hammer, Kai, ist 2019.
Ja.
2019 hat der FC Porto gewonnen. Und da haben Leute mitgespielt wie Diogo Costa, der Torwart heute bei den Profis, den Chelsea wohl verpflichten will. Dann ein gewisser Diogo Leite, der heute bei Union Berlin spielt. Dann ein gewisser Vitinha.
Ja, Champions-League-Sieger.
Ne? Champions-League-Sieger. Diese Saison mit PSG. Jetzt bin ich hier in der Zeile verrutscht. Genau, dann machen wir weiter mit Fabio Vieira. Mhm. Den hat der FC Arsenal vor 2 Jahren für 35 Millionen vom FC Porto gekauft. Dann reden wir hier über einen Marc Guéhi von Crystal Palace, der damals aber für Chelsea gespielt hat in der Jugend in dem Turnier. Den wahrscheinlich der FC Liverpool jetzt für 60 Millionen kaufen wird.
Ja.
Und einen habe ich noch. Warte. So, jetzt bin ich hier schon wieder verrutscht. Genau, dann reden wir hier über einen Ian Madsen. Ne? Und unsere Dortmunder Freunde werden sich erinnern, vorletzte Saison. Linksverteidiger, spielt mittlerweile bei Aston Villa. Ach ja, und der letzte Name vom FC Chelsea A-Jugend, Conor Gallagher.
Ja, okay.
Ne?
Der auch, Sohn von Jamie Gallagher.
Das weiß ich nicht, ob das von den Oasis-Brüdern.
Nein, keine Ahnung.
So, ne? Aber das ist also, was da für Kaliber dabei war, ne? Und dann reden wir natürlich zum Beispiel jetzt auch über 2016 Rafael Leao.
Ja.
Ne, der für Sporting gespielt hat, damals in der Jugend. Oder natürlich über einen Dominik Szoboszlai, der über den Red Bull Salzburg in die Bundesliga kam, dann zu Red Bull Leipzig. Also da sind Namen dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzugucken, ob man da irgendwelche Livestreams findet bei der UEFA Youth League. Weil manche Teams sind so voll mit Stars, die kennt man natürlich dann noch nicht, ne?
Ja, sie sind ja auch noch zu jung. Also aber wie gesagt, es ist nicht jeder geht so steil wie ein Lamine Yamal, ne? Bevor er tatsächlich 18 wird.
Genau, und das Witzige ist, ich glaube, Lamine Yamal war gar nicht in den Kadern, weil der so viel übersprungen hat,
genau.
Dass er gar nicht mitgespielt hat. Nein, aber es ist tatsächlich Wahnsinn, was sich daraus ergibt, denn zum Beispiel jetzt bei Benfica ist der halbe Kader in den Profibereich vorgerückt.
Genau.
Ne? Und wir haben ja die
Porto
die,
hat man ja auch gehört, dann wie viele dadurch die Gegend transferiert wurden. Ja.
Genau, wir haben ja auch die Folge gemacht über Benfica und Sporting, über den Nachwuchsbereich. Mhm. Ne? Und da sieht man eben, dass die immer ihre halben Kader einfach hochziehen in den Profibereich. Das heißt, man kann, wenn man das vernünftig anstellt, oder auch siehe den FC Barcelona, wenn man großen Wert auf die Nachwuchsarbeit legt, sich viele Millionen sparen, oder eben viele Millionen einnehmen.
Ja, wenn man einen Steinbruch hat, ja.
Wenn man eben so einen Steinbruch bei sich zu Hause hat. Und was ich so ein bisschen vermisse, sind so deutsche Mannschaften, Kai.
Ja, das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge, warum die deutschen Mannschaften da gar keine Schnitte haben. Also der FC Bayern beispielsweise mit seinen Nachwuchsmannschaften da nicht so durchschlagskräftig ist. Ich glaube, das sind auch immer groß angekündigte Events, wenn Dortmund oder Bayern oder eine der deutschen Mannschaften im Nachwuchsbereich tatsächlich mal weiterkommt als das Viertelfinale. Insofern, es passt so ein bisschen ins gefühlte Bild. Insofern Wundern tut mich das jetzt nicht richtig, dass eher ein AZ Alkmaar oder Olympiakos Piräus das Ding gewinnt, Salzburg das Ding gewinnt, als dass das eine deutsche Mannschaft ist. Kann mir auch gut vorstellen, dass die Spieler einfach dann zu dem Alter, wenn sie gut sind, wenn sie gut genug sind, auch schon in die erste Mannschaft vorrücken, während das bei Barcelona oder bei Chelsea oder bei anderen großen Mannschaften eben einfach nicht so schnell geht, weil der Leistungsdruck da oben doch sehr groß ist und ich dann einen 17-, 18-Jährigen da noch nicht unter die Profis schicken will.
Ja, weiß ich nicht. Wenn ich mir aber jetzt den FC Bayern angucke, die haben bestimmt seit 10 Jahren keinen mehr aus der eigenen Jugend hochgezogen. War Thomas Müller der Letzte aus der eigenen, oder David Alaba war noch der Letzte aus der eigenen Jugend?
Der was?
Ah, nee, Quatsch.
Der jetzt, gespielt hat?
Ja, nee.
Dann nicht. Der richtig
erfolgreich war? Nee, mittlerweile war, haben sie ja hier Stanisic und Pavlovic. Genau, ne?
So. Pavlovic, Stanisic.
So, aber in der Zeit dazwischen,
ja,
da haben sie doch bestimmt 7 oder 8 Jahre lang keinen Star oder ich sag mal Nationalspieler und Leistungsträger aus der eigenen Jugend hochgezogen. So, ja. Und da, also nicht falsch verstehen, die Youth League ist völlig unwichtig für den Erfolg der Herrenmannschaften.
Das haben wir ja rausgemacht.
Das ist völlig
keinem Moment gewinnt jemand die Youth League, der gleichzeitig auch die Herrenliga gewinnt. Oder wir sehen es ja auch, der später dann die Herren Champions League gewinnt. Also der AZ Alkmaar wäre jetzt mal wieder dran, die Champions League zu gewinnen.
Ja, aber genau.
Die sind davon natürlich so weit entfernt wie kaum eine andere Mannschaft in diesem Tableau. Ne?
Genau, aber trotzdem ist es so, dass natürlich, wenn du eine gute Jugendmannschaft hast, dann natürlich dann 1-2 Leute pro Saison eigentlich auch hochziehen könntest.
Ja.
So wie es der FC Barcelona macht, so wie es Benfica und Sporting eben machen. Und die sind ja spielbereit.
Ja.
Ne? Also die spielen dann 2 Jahre bei Benfica und dann gehen sie halt zu PSG oder zu Manchester City oder sonst wohin. Ne? Und genau das vermisse ich eben bei den Bayern und auch so ein bisschen bei den Dortmundern. Die Dortmundern haben es eigentlich ganz gut hinbekommen, zum Beispiel mit jetzt Bino Gittens, den ich vorgetragen habe. Aber der spielt jetzt bei Chelsea.
Ja, gut. Das ist dann also halt immer der andere Punkt, ne? Wenn du diese Spieler hast, das macht ja Benfica auch perfekt. Benfica hat aber einfach eine unglaublich gute Jugendarbeit, sodass sie davon auch dann finanziell logischerweise maximal profitieren. Genau. Auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Wie dieses Geschäftsmodell rund um Benfica, aber auch um dem FC Porto aussieht. Aber das gilt natürlich auch für Dortmund. So, und Dortmund hat eben, und das ist auch ein langes Thema, worüber wir häufig schon gesprochen haben, auch außerhalb des Podcasts, wenn ich eine Mannschaft habe, die eben eine Mannschaft ist, die aufgebaut wird, um dann verkauft zu werden, dann Spieler habe, die richtig durchschlagen. Der letzte, wo ich an der Bundesliga-Vorschau gesagt habe, der könnte genauso einschlagen wie sein Bruder, würde dann definitiv auch wieder für ähnliche Summen wie sein Bruder weggehen. Der ist dann auch
in 2 Jahren wieder weg.
So, aber nicht um die Mannschaft für diesen Moment so stark zu machen, sondern, also auf lange Sicht stark zu machen, sondern für den kurzen Moment, ja, dann eben erfolgreich und wieder verkauft zu werden.
Ja. Genau, also wir müssen das Segment jetzt nicht auch noch unnötig länger strapazieren als notwendig. Es ist aber auch auffällig, welche Teams da vorne mit dabei sind, also die üblichen Verdächtigen in der Jugendarbeit. Ich finde es aber auch schön, dass über diesen Meistermodus Teams dabei sind, die sich über ihre Herrenvereine sozusagen eben nicht qualifizieren. Und so kommen dann eben auch Spieler eben zum Tragen, die vielleicht sonst nicht entdeckt werden.
Ja.
Denn wenn wir mal ehrlich sind,
das stimmt.
Ein Hajduk Split, ich weiß jetzt nicht, wie viele Scouts aus der Premier League, Bundesliga, La Liga und Serie A regelmäßig
kroatische Fußballliga
gucken, regelmäßig nach Split fliegen, um da die A-Jugend spielen zu sehen.
Ja.
Von daher ist es natürlich eine Bühne auf dem internationalen Fußball und es macht natürlich auch dann den Scouts und so weiter, macht es natürlich dann viel einfacher, solche Vereine zu scouten, um dann auch zu sehen, ob da was dabei ist für die Top-Ligen. Ne? Und von daher ist es natürlich, ist es ein riesengroßes Nachwuchsbecken, was quasi den Fokus erweitert über die, ich sag mal, 10 Top-Ligen, 15 Top-Ligen, sondern eben ganz Europa. Und so kommen dann eben halt auch Spieler zu Dortmund oder anderen oder von mir ist auch Bayern, wo man denkt so, wieso hat Bayern jetzt nur mal hypothetisch, wieso hat Bayern da einen Slowenen und einen Tschechen in der A-Jugend?
Ja, so,
ne? Wie geht das? Ne?
Wie soll das jetzt funktionieren?
So, ja, genau, oder, wo, genau oder woher haben die diesen 17-Jährigen aus Madeira? Mhm. So als, ne, als ob.
Ja.
So, ne? Und das macht es eigentlich ziemlich cool, dass du dann eben schon im Nachwuchsbereich maximale Talentdichte anhäufen kannst.
Ja, definitiv. Ist eine coole Möglichkeit, bleibt am Ende des Tages aber leider, häufig leider auch irrelevant, ne?
Ja, also es ist halt, sportlich hat das halt keine Bedeutung für die Vereine. Ja. Es ist halt eher so ein Schaulaufen für die nächsten Stars. Von daher finde ich es schwierig, auch irgendwie Vorhersagen dann zu treffen, so nach dem Motto, so ja gut, die hatten jetzt eine geile Youth League, in 3 Jahren oder in 4 Jahren sind die dann,
ja,
ne, weil du halt nie weißt, ob die den Sprung schaffen in den Profikader, ob anders die vorher weggekauft werden.
Anders vielleicht als bei den U-Mannschaften der Nationalmannschaften, weil sie eben nicht die Fluktuation haben,
genau.
Lässt sich das bei der UEFA Youth League so überhaupt nicht sagen, ja. Vor 2 Wochen, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, dass die letzten Dehnübungen quasi gemacht werden, ja, in der ersten Fußball-Bundesliga. Und jetzt, heute am Montag, sind alle Spiele der ersten Fußball-Bundesliga des ersten Spieltags gespielt. Mhm. Und jetzt meine Frage, Philipp, wir haben ja so eine kleine Preview gemacht, so eine Sonderfolge.
Ja, ja.
Lassen sich da denn Rückschlüsse drauf ziehen aus unserer Preview auf den ersten Spieltag? Hast du das so erwartet, wie es jetzt gekommen ist?
Ja und ja. Also ja. Im Grunde, also ich gucke hier auf meinen Spickzettel, gleich erste Zeile, ne? Bayern 6-0 gegen Leipzig.
Ja.
Olise Doppelpack.
Ja.
Harry Kane Hattrick. So, ne, also wir haben ja vorher gesagt, ich glaube, Torschützenkönig Harry Kane waren wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Ich habe gesagt, MVP wird Olise. Mhm. War auch Olise dein MVP oder hattest du wen anders?
Ich hatte wen anders, glaube ich. Ich muss gerade nochmal drüber nachdenken, wen ich da hatte oder mal nachschauen. Aber Olise ist nicht der MVP geworden. So,
das heißt, ich meine, ist komplett on track.
Ja,
ne? Also,
bei dir läuft.
Kann ich quasi jetzt schon den Shampoos aufmachen? Nein, Spaß beiseite. Also wir sind natürlich noch viel zu früh, aber der FC Bayern natürlich komplett schon wieder wie Geisteskranke aus den Startlöchern gekommen.
Schon beeindruckend, ne?
Also Harry Kane hat jetzt 65 Bundesliga-Tore in 64 Bundesliga-Spielen.
Ist geil.
So, ne? Also ich glaube, das Ding ist klargezogen.
Ja.
Lass uns mal eher Spiele angucken, die vielleicht nicht so wie erwartet gelaufen sind.
Für die Komplettierung Musiala nicht gespielt.
Ja.
Stattdessen Gnabry auf dem Platz gestanden.
Stimmt.
Im Zentrum des Mittelfelds. Auch total interessante Aufstellung. Aber das nur als Seiteninformation. Ich will gar nicht zu lange über ein 6-0 reden. Ich würde viel lieber über andere Ergebnisse,
ja,
reden, unter anderem über die Frankfurter, die Bremer komplett abgefertigt haben.
Ja.
Steffens mit seiner Mannschaft, den Bremern, aus einer schlechten Vorbereitung gekommen. So hatte Marco Friedl das auch als Kapitän kommentiert, dass man sich jetzt zusammenreißen müsse. Sieht das nach Zusammenreißen aus, wenn man 4-1 gegen Frankfurt verliert?
Jetzt könnte man natürlich sagen, es hätte noch schlimmer kommen können, wenn sie sich nicht zusammengerissen hätten.
Ja.
Also wenn Zusammenreißen ein 4-1 ist, dann wird das eine ganz bittere Saison für die Bremer.
Ich glaube auch.
Ja. Nein, aber schlechte Vorbereitung setzt sich fort in einer schlechten Liga-Performance. Ich habe mir hier noch notiert bei den Frankfurtern 22 Heimspiele in Folge mit einem Tor.
Ja.
So, das heißt, die Frankfurter sind komplett on fire, gerade zu Hause. Das
ist verrückt, sogar saisonübergreifend, ne?
Ne? Mhm. Und dann habe ich hier noch dick und fett mit Ausrufezeichen Can Uzun.
Definitiv.
Den sie geholt haben vom 1. FC Nürnberg.
Und Jean-Matteo Bauja dazu, also im Doppelpack.
Die haben komplett gewesen, alles auseinandergeflext gegen Werder Bremen. Uzun auch mit einem Traumtor und 2 Vorlagen.
Ja, mit 18.
Ich habe hier 19 stehen, aber,
ja, knapp,
aber,
okay,
aber das ist auch völlig irrelevant.
Ja, ja, mit unter 20.
Ob 18 oder 19.
Könnte also in der Youth League auch noch spielen, ne? So, für
die in der abgelaufenen.
Ja, 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 okay, das stimmt.
Jetzt, mit 18. Also,
jetzt nicht mehr.
Genau, aber in der abgelaufenen Saison hätte er Youth League spielen können.
Genau.
Definitiv.
Also auch ein Transfer für Frankfurt, der sich am dem ersten Spieltag schon bezahlt macht.
Direkt.
Also die Bremer natürlich komplett hinter ihren Erwartungen geblieben, müssen sich jetzt richtig zusammenreißen, haben den Torwart ausgewechselt. Lustigerweise Torwart jetzt einfach im ja, Spiel auf der anderen Seite am Stehen, etc. Dann nach Frankfurt gegangen.
Ja, und da gibt es auch eine witzige Anekdote, glaube ich, die ich gehört habe, dass etc. Ich glaube, erst irgendwie vor 2 Wochen die Nummer 1 in Bremen wurde nach der Vorbereitung. Hm. Da hieß es so, ja, sorry, also da hat man dem Bremer Keeper gesagt, so, ja, sorry, du bist Nummer 2, etc. wird Nummer 1. Ja, dumm nur, dass sie den dann eine Woche später nach Frankfurt verkauft haben und dann die Nummer 2 jetzt die Nummer 1 ist. Also in Bremen weiß ich nicht, was man da irgendwie hinter den Kulissen auch macht. Das ist unprofessionell.
Ja.
Vor allen Dingen, also der wird ja nicht innerhalb von einer Woche. Also, ne, also das weiß ich nicht, ob das.
Also definitiv überstarke Frankfurter, ja. Dagegen die Bremer definitiv chancenlos.
Sind wir aber auch auf Kurs, ne? Mit Frankfurt.
Ja.
Du auf Platz 2, glaube ich.
Ja, genau.
Ich auf Platz 3, die Frankfurter.
Das passt, das getippt. Passt. Was nicht passt, muss ich sagen, ist im nächsten Spiel, was ich hier stehen habe. Wobei ich da sagen muss, sind unsere Tipps hinsichtlich der Überraschung der Saison eigentlich auch wieder ganz gut oft on track. Leverkusen verliert mit Erik ten Hag. Gegen Hoffenheim.
Ja, und unsere Vorhersagen über die Enttäuschung.
Ja, definitiv.
Na, also da sind wir komplett on track. Genau, die Hoffenheimer, ich weiß nicht, ob man sagen, ringen die Leverkusener nieder. Ja. Ich glaube, dafür war es zu deutlich. Oder beziehungsweise zu überzeugend von der Hoffenheim.
Leverkusen geht sogar in Führung zu Beginn. Ne?
Ja.
Und die Hoffenheimer lassen sich nicht unterbekommen. Wir haben in der letzten Saison gesagt, Hoffenheim fehlten die Spieler, die dann vorne knipsen. So, jetzt holt man sich die Spieler zurück. Entweder mit Aslani Fisnik, der dann von Elversberg zurückkehrt. Mhm. Oder eben einem Lemperle, der von, glaube ich, Düsseldorf oder Köln.
Von Köln.
Köln dann nach Hoffenheim wechselt. Ja, und was passiert? Beide Zweitliga-Zugänge schießen in der ersten Liga die Tore gegen den ehemaligen Fußball-Bundesliga-Meister.
Genau, das habe ich hier auch stehen. Die beiden Zweitligaspieler, ne, Lemperle und Aslani. Aslani, den wir ja komplett über den Klee gelobt haben in unserem zweiten Bundesliga-Rückblick, schlägt voll ein. Also finde ich richtig geil. Also geiler Spieler. Ich glaube, allein deshalb werde ich mir ein paar Hoffenheim-Spiele mal zu Gemüte führen.
Ja, ein weiteres Spiel, wo ich sage, das hat mich gewundert, weil es in der Deutlichkeit sehr hoch war, war das Freiburg-Spiel, Freiburg gegen Augsburg, mit unserem ehemaligen DFB-Co-Coach Sandro Wagner.
Ja.
Und der hat mehr Karten gesammelt als so manche Spieler auf dem Platz. Ne?
Ja, also das Spiel komplett einseitig, also Freiburg komplett dominiert.
3:0 zur Pause, Augsburg.
Augsburg hat irgendwie 3 Chancen, macht 3 Tore, Augsburg schießt 10-mal daneben.
Gnadenlos.
Geiler Einstand für Sandro Wagner und ich habe es dir, glaube ich, vorhin schon gesagt, Kai, ich sag mal, alles ist im Lot. Sandro Wagner holt seine erste gelbe Karte als Trainer ab. Also von daher alles so, wie es sein muss.
Perfekt.
Ich weiß natürlich nicht, was mit Sandro Wagner passiert, wenn die Augsburger mal hinten liegen.
Ja, vielleicht sammelt er dann weniger Karten.
Ich glaube, die Augsburg-Spiele werden auch ganz viel Spaß machen.
Ich glaube auch, das könnte spannend werden. Über Spiele, über die ich nur kurz hinweggehen will, ist so ein Spiel Union Berlin gegen Stuttgart. Obwohl ich da auch sagen muss, Union Berlin mit einem 2-0, ich hätte nicht erwartet, dass Stuttgart sich da so ins Abseits stellen lässt.
Stuttgart so auch sehr unglücklich. Union mit einem riesen Keeper in dem Spiel, der hat alles rausgeholt. Gut, am Ende machen die Stuttgarter dann noch den Anschlusstreffer, aber am Ende reicht es einfach nicht gegen Union, weil der Keeper hinten dicht hält. Und Union, der neue der Neuzugang.
Ja, Ansa.
Ich glaube, Ansa, genau. Mhm. Ansa heißt er. Mit zwei überragenden Kisten, die er da macht. Taucht da irgendwie nur 2-3 Mal vorm Tor auf, macht davon 2 Stück. Manchmal reicht das eben, ne?
Eben. Wo es nicht gereicht hat, war für den FC Heidenheim. Die verlieren 3-1 gegen Wolfsburg. Wolfsburg holt das Ding aber eigentlich erst in der zweiten Hälfte wirklich. In der ersten ist es noch sehr ausgeglichen. Aber dann setzt sich eben mit 2 Traumtoren eingewechselte Spieler durch den ja, Trainer Simonis, der von dem lustigen Verein aus, wo war das, Holland kam.
Ah, du meinst die Super Eagles.
Die Super,
Super Eagles Deventer.
Genau, die Super Eagles Deventer, glaube ich, war es mit Paul Simonis damals. Nee, die Go-Ahead Eagles.
Go-Ahead Eagles.
Super Eagles wäre auch geil, hätte genauso gepasst. Die Go-Ahead Eagles von Deventer haben ihren Trainer abgegeben und der Simonis hat das richtige Händchen, wechselt sowohl Scoff Olsen als auch Cienza ein und die beiden Butzen, heißt alles richtig gemacht, in Wolfsburg oder in Heidenheim für Wolfsburg.
Genau. So rum.
Ein Spiel, was ich mit dir noch mal ein bisschen länger besprechen will, gerne, ist das Spiel St. Pauli gegen Dortmund.
Oh Gott.
Denn ja, die anderen beiden Spiele, also vielleicht ziehen wir die vor.
Ja.
Mainz gegen Köln. Köln gewinnt 1-0. Wie gesagt, meine Option, oder das lassen sich die Kölner auch nicht nehmen, im Zweifel die Mainzer dann auf dem falschen Fuß zu erwischen. Mainz mit der Enttäuschung, Köln mit der Überraschung. Heißt ja, alles on track.
Genau.
Und die andere Überraschung und Enttäuschung, Gladbach gegen den HSV. Das Einzige, was man von diesem Spiel berichten kann, ist, der HSV holt seinen ersten Punkt seit 2018 in der Fußball-Bundesliga. Glückwunsch dazu. Ja,
Punkt. Ja, wir haben auch in der Vorbesprechung vorhin gesagt, das ist so ein bisschen Desperation Gladbach.
Mhm.
So, oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich?
Mhm.
Gegen Anxiety HSV, so, oh Gott, geht das gut hier, genau, in der ersten Liga? Ich weiß ja nicht, 0-0, ja.
Es gibt nicht viel dazu zu sagen, glaube ich.
Ja, dann lass uns schnell
zu dem tragischen 3-3 kommen, beziehungsweise so, weiß ich nicht, ob das so tragisch ist, denn also irgendwie bei Dortmund ist der Wurm drin. Da läuft es jetzt auch im ersten Spiel nicht so richtig. Und es werden schöne rote Karten gesammelt bei Dortmund im ersten Spiel. Mané holt sich seine erste Karte in seinem ersten Bundesligaspiel ab. Nee, gar nicht wahr. Nicht beim ersten Bundesligaspiel, aber doch, in seinem ersten Bundesligaspiel holt er sich seine erste rote Karte ab. Das ist schon mal eine gute Statistik. Also 1-1. Entsprechend die Dortmunder in Unterzahl gespielt. Schießen aber halt auch 3 Tore. So, muss man auch dazu sagen. Helfen tut's nicht, denn die Hamburger drehen auf. Smith schießt die St. Paulianer dann zum Ausgleich. Eine Mannschaft, wo wir auch gedacht hätten, das könnte schwierig werden.
Ja.
Macht dem Auftakt schon klar, so einfach lassen wir uns hier nicht unterbuttern.
Nein, also ich habe Pauli ja in der Relegation, aber Pauli wird nicht kampflos runtergehen.
Nee. Und das zeigen sie hier, ne?
Und genau das haben sie gezeigt. Also Dortmund führt irgendwie 3-0, irgendwie 3-1 irgendwie bis, also 20 Minuten vor Schluss oder so. 1-0
zur Pause, 3-1 dann zum Schluss, bis zum Schluss, kurz vor Schluss und dann.
So, ne? Also du führst da 3-1, du bist der BVB Dortmund.
Mhm.
Du führst bei St. Pauli, bei dem Team, das ich in der Relegation habe, führst du 3-1.
Ja.
Auswärtsspiel. Du bist in Unterzahl. Aber du hast 2 Tore Luft und du bist einfach das bessere Team.
Ja, ja, ja.
Dann musst du ein 3-1 nach Hause bringen. Wenn du dir in der Nachspielzeit 1 fängst, okay, dann fährst du 3-2 nach Hause, alles gut. Ne? Aber das zeigt so ein bisschen, finde ich, so das Ding, auch Dortmund in den letzten Jahren. Die spielen guten Fußball.
Mhm.
Aber wenn es so ganz dicke kommt, wenn es so richtig hart auf hart kommt, ne, ich glaube, dann fehlt den Dortmundern so ein bisschen, excuse my French, so ein bisschen die Balls oder so ein bisschen das so ein bisschen, weißt du,
dir fehlt
das Abgewichste.
Genau, die Konsistenz, die Kaltschnäuzigkeit,
das, ne, Ding im Zweifel, also, dann auch 20 Minuten. Dass du das Ding dann irgendwie wie rüberbringst, weiß ich, dann werden die nervös oder irgendwie so. Ne, also weiß ich nicht, weil der Kader gibt das ja locker her, ne? Also Dortmund habe ich auf Platz 2. Zeigen sie auch bis zur roten Karte, dann auch bis zum 3-1, dass sie die Paulianer da im Griff haben, auch mit überragend herausgespielten Toren. Gyasi verschießt sogar einen Elfmeter.
Mhm.
Ne, also da wäre noch viel mehr drin gewesen. Am Ende, kratzendes, beißendes St. Pauli erkämpft sich da noch einen Punkt.
Unglaublich starke Nummer, innerhalb von 16 Minuten das Spiel nochmal.
Ja.
Equalized quasi. Und damit ist der erste Bundesligaspieltag in der aller Kürze und Notwendigkeit auch einmal resümiert. Muss dazu sagen, die ein oder andere Überraschung war dabei. Mhm. Erster Bundesligaspieltag ist immer spannend, weil die Teams aus der Vorbereitung dann tatsächlich zeigen müssen, was sie können oder nicht können. Große Überraschung war für mich, wie gesagt, St. Pauli gegen Dortmund, dass Pauli da so gut spielt. Spielen in den nächsten Spieltag auch direkt gegen den HSV, heißt, das wird auch ein tolles Spiel.
Das können wir uns eigentlich mal,
das könnte man sich mal anschauen.
Im Detail mal angucken.
Ja, dass wir uns da das Nordderby mal anschauen, unter der regionalen Kategorie vielleicht beim nächsten Mal.
Gerne.
Genau, und bis dahin gucken wir uns vor allen Dingen die, unsere Überraschungsmannschaften an, wie die TSG Hoffenheim. Die Augsburger logischerweise mit ihrem absolut sympathischen Headcoach.
Ja.
Aber auch den 1. FC Köln, der jetzt ja anscheinend dann, also sein erstes Spiel schon direkt gewonnen hat. Heißt, wenn das so weitergeht, dann bleiben die Kölner auch der ersten Bundesliga definitiv erhalten.
Ja, also ich sag mal, für uns natürlich keine Überraschung, weil wir das alles natürlich getippt haben in der so Sonderfolge. Deswegen, Kai, sind wir hier in der ersten Bundesliga schon voll im Soll.
Genau.
Natürlich sportlich, also real betrachtet natürlich schon Überraschungen. Wir wussten es vorher, aber ansonsten die Fußballwelt da draußen ist natürlich ein bisschen überrascht. Gerade bei Pauli Dortmund oder auch Leverkusen Hoffenheim, was so sicherlich nicht eingeplant war.
Ja.
Aber es bleibt spannend und ich kann euch aber jetzt schon sagen, also wir werden euch jetzt nicht jede Woche mit Spieltagrückblicken langweilen, das nicht, aber wir werden an so gewissen Meilensteinen immer mal wieder uns einen Spieltag angucken, gerade wenn es Überraschungen gab oder dann irgendwie vielleicht nach 10 Spieltagen oder so, wenn man vielleicht so, weiß ich, ein Viertel durch haben oder so, dass wir dann immer mal wieder gucken, Kai, wie unsere Prognosen so unterwegs sind, was da so los war. Ansonsten suchen wir uns natürlich immer ein paar Feinschmecker-Themen zwischendurch raus.
So ist es. Weitere Feinschmecker-Themen gibt es nächste Woche, Philipp. Diese Woche haben wir wieder einiges abgehandelt. Dafür ganz lieben Dank. Wir freuen uns, wenn ihr auch weiterhin zuhört und nicht nur bei Sonderfolgen fleißig reinhört, sondern auch bei den regulären Folgen.
So ist es.
Genau, die gibt es nächste Woche wieder auf Spotify, auf Apple Music. Da sind wir gespannt auch auf euer Feedback auf Instagram. Schaut da auch mal rein. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören und wir wünschen euch eine wunderbare Woche, bis es nächste Woche wieder heißt. Ein paar Phrasen und auch möglicherweise ein bisschen Sport.
Wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin, Philipp.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.